und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz mit dem stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien, mit Ausnahme das vorab als Information des Wohnungs- und Bauministeriums, das sich krankheitsbedingt heute leider abmelden musste. Sie kennen unsere Absprache, dass Direkt-PK im besten Fall trotzdem online mitverfolgt wird und antworten sollte es Fragen geben, gegebenenfalls schriftlich nachgeliefert werden. Wir haben Freitag, das heißt, Herr Mayer hat uns Termine mitgebracht.
Ganz genau. Die gehen wir der Reihe nach einmal durch. An der Stelle in der Tat der Blick auf die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Am Nachmittag des 20. Oktober, das ist der Montag, nimmt der Bundeskanzler in Hannover am 8. ordentlichen Gewerkschaftskongress der IGBCE teil, der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Der Kanzler wird dort gegen 15 Uhr eine Rede halten. Im Anschluss folgt eine Paneldiskussion gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Michael Vassiliadis und Betriebsratsvorsitzenden. Im Rahmen seiner Antrittsbesuche in allen Bundesländern reist der Bundeskanzler dann am Dienstag, den 21. Oktober, nach Stuttgart. Dort wird er von Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Staatsministerium des Landes Baden-Württemberg empfangen und nimmt an der Kabinettssitzung teil. Danach wird es ein Pressestatement geben. Am Mittag nimmt der Bundeskanzler am Spatenstich für den Innovation Park Artificial Intelligence, kurz IPAI, in Heilbronn teil und hält dort eine Rede. Mit dem IPAI soll eines der größten europäischen Ökosysteme für künstliche Intelligenz in Europa entstehen. Hier treffen Wissenschaft, Start-ups und Industrie aufeinander. Neben wirtschaftlicher Wertschöpfung legt der IPAI einen besonderen Schwerpunkt auf ethischen und verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz zum Wohle der Gesellschaft und die Einbindung der Öffentlichkeit. Am Mittwoch, den 22. Oktober, leitet der Bundeskanzler ab 10 Uhr das Bundeskabinett. Im Anschluss reist der Kanzler nach London. Er wird dort von 14 bis 17 Uhr im Lancaster House am Gipfel des Berlin-Prozesses der Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Der sogenannte Berlin-Prozess ist eine Erfolgsgeschichte, die auch die Bundesregierung unter Bundeskanzler Merz fortschreibt. Damit unterstreicht die Bundesregierung ihr Engagement für den westlichen Balkan als strategisch bedeutende Region in Europa. Deutschland initiierte 2014 den Berlin-Prozess, um die regionale Zusammenarbeit mit den und zwischen den 6 Ländern des westlichen Balkans zu fördern. Er ist ein entscheidendes Format für die regionale Kooperation und den EU-Integrationsprozess. Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien sind Teil des Formats, ebenso wie mehrere EU-Mitgliedstaaten. Das dieses Jahr gastgebende Vereinigte Königreich sowie europäische Institutionen. Am kommenden Montag, den 20. Oktober, wird im Vorfeld des Gipfels, des Berlin-Prozesses sowie des bevorstehenden Europäischen Rates von 15 bis 16 Uhr hier ein Briefing in der Bundespressekonferenz für Sie stattfinden. Am kommenden Donnerstag und Freitag, den 23. und 24. Oktober, wird der Bundeskanzler an der ordentlichen Tagung des Europäischen Rates in Brüssel teilnehmen. Das war gestern schon Thema auch in der Regierungserklärung im Bundestag. Hauptthemen werden einmal mehr die Lage in der Ukraine, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der EU und die europäische Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit sein. Darüber hinaus werden die Regierungschefinnen und Chefs auch die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten diskutieren. Auch die Themen Migration und bezahlbarer Wohnraum werden dort beim Europäischen Rat auf der Tagesordnung stehen. Das wäre es von mir.
Danke sehr. Dann habe ich zumindest eine Meldung zu den Terminen schon gesehen von Frau Wilke zum Europäischen Rat. Habe ich das richtig gesehen? Anderes Thema, nicht zu den Terminen. Okay, dann schaue ich erstmal. Gibt es Fragen zu Terminen? Herr Wurzel.
Ja, Herr Mayer, Frage zu London. Der Bundesaußenminister hat neulich in einem Radiointerview gesagt, dass er jetzt vereinfacht gesagt vorankommen möchte bei der EU-Integration zumindest einiger der Westbalkanstaaten. Wie sieht das denn der Bundeskanzler?
Grundsätzlich ist so, dass der Bundeskanzler fast immer alles genauso sieht wie der Außenminister. Insofern gehe ich davon aus, dass wir hier auch sehr abgestimmt agieren. Vielleicht zum Berlin-Prozess noch mal 1-2 Sätze. Ich habe gerade schon gesagt, dass Deutschland den 2015 in der Tat initiiert hat. Wir sehen das wirklich als zentrales Format für die regionale Kooperation, aber eben auch für den EU-Integrationsprozess. Insofern wird es dort sicherlich Raum geben, auch über alle diese Fragen ausführlich zu informieren. Und wie gesagt, an der Stelle auch nochmal der Hinweis auf das Briefing am kommenden Montag.
Nachfrage, sehen Sie da alle 6 Staaten gleich oder gäbe es die Möglichkeit, einige Staaten zum Beispiel eher in die Europäische Union aufzunehmen als andere von diesen 6?
Ja, würde ich jetzt ungern weiter qualifizieren. Wichtig ist uns, dass wir als Europäische Union, und das haben ja die Entwicklung der vergangenen Jahre noch mal umso deutlicher gezeigt, ja, die Europäische Union ist für uns in Deutschland zentral, ein Stabilitätsanker für uns in wirklich sehr, sehr unruhigen Zeiten. Wir wollen, dass diese Europäische Union stärker wird, und darauf liegt unser Fokus.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Gibt es weitere Fragen zu Terminen oder Reisen des Bundeskanzlers? Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Mir wurden einige schon vorab genannt, unter anderem das mögliche Treffen Trump-Putin. Damit werden wir gleich anfangen. Auf der Liste habe ich aber noch die Stichworte Personalausweis, NATO-Treffen, Veggie-Bezeichnungen, Abschiebeflüge und das Treffen des Kabinetts mit BundesverfassungsrichterInnen. Wir fangen an mit besagtem Thema bei Herrn Fechtner. Ach, das ist dieses Mikro, das weiß sein müsste, aber
genau,
nicht mehr ist,
ja. Vielen Dank, Fechtner, DTS. Frage an den Regierungssprecher zum möglichen Treffen zwischen Trump und Putin. Erstmal, wie bewertet die Bundesregierung jetzt mit Abstand den Effekt des Trump-Putin-Gipfels in Alaska? Und was wird daraus folgend Ihre Erwartungen an das geplante Treffen jetzt und mögliche Treffen in Budapest?
Wie Sie wissen, unterstützen wir die Ukraine sehr stark in ihrem Abwehrkampf gegen diesen russischen Angriffskrieg. Wir haben sehr viel politisches Kapital auch dafür eingesetzt, die Ukraine stark zu machen für mögliche Friedensverhandlungen. Wir sehen aber auch, und das haben die letzten Wochen und Monate sicherlich gezeigt, dass es eine Person gibt, die ganz offensichtlich keine Interesse daran hatte, diesen Friedensprozess auch ernsthaft fortzuführen. Diese Person ist Wladimir Putin. Und deshalb unterstützen wir natürlich alle Bemühungen, insbesondere die Bemühungen auch des US-Präsidenten Trumps, hier wieder Bewegung in einen Friedensprozess zu bekommen. Wir unterstützen das. Wir sind im ständigen Austausch dazu mit europäischen Partnern, aber auch mit der US-Administration. Es ist dringend notwendig, einen Weg hin zu einem gerechten Frieden zu gehen. Startpunkt ist für uns, und das haben wir immer deutlich gemacht, ein Waffenstillstand. Ansonsten macht es wenig Sinn, über Frieden zu diskutieren. Wie gesagt, wir unterstützen die Bemühungen und sind sehr gespannt, aber durchaus auch skeptisch, wie sich Wladimir Putin hier in dieser Frage verhalten wird.
Ja, Sie sagen gerade schon skeptisch. Ist es denn überhaupt vorstellbar, dass der russische Präsident in Budapest empfangen wird? Eben aufgrund der EU und dass er hier einreisen kann, dass das überhaupt dazu kommt, das ist ja alles noch sehr fraglich.
Sie sagen es gerade selbst, es ist alles noch sehr fraglich. Wir haben die Ankündigungen oder die Ideen sozusagen natürlich zur Kenntnis genommen. Wie gesagt, heute ja auch der Fokus auf das Treffen des US-Präsidenten mit dem ukrainischen Präsidenten. Wie gesagt, uns ist nochmal wichtig, wir müssen die Ukraine weiter stark unterstützen. Wir müssen gleichzeitig, weil wir sehen, dass das das Einzige ist, was auch funktioniert, den Druck auf Wladimir Putin weiter erhöhen. Deshalb unterstützen wir die Ukraine und deshalb unterstützen wir auch alle Bemühungen, zum Beispiel des US-Präsidenten, hier Schritte zu gehen, Putin dazu zu bewegen, endlich über einen gerechten Frieden mit der Ukraine zu verhandeln.
Weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Wurzel.
Nachfrage, wie beurteilt es denn die Bundesregierung rechtlich? Es gibt ja einen Haftbefehl internationalen gegen Wladimir Putin. Also kann er, sollte er empfangen werden können in der Hauptstadt eines EU-Staates?
Kann ich beantworten. Grundsätzlich ist es so, dass Ungarn ja Vertragsstaat des römischen Statuts ist und als Vertragsstaat hat es zwar im April 2025 seinen Austritt erklärt. Dieser wird aber erst ein Jahr später gültig, also ein Jahr nach der formalen Bekanntgabe. Das wäre also im April 2026 der Fall gegenüber dem UN-Generalsekretär. Damit bleibt Ungarn grundsätzlich erst einmal dazu verpflichtet, dem zu folgen, wozu es sich verpflichtet hat im Rahmen des römischen Statuts. Für den Fall, dass eine vom StGH gesuchte Person in einen Vertragsstaat des römischen Statuts reist, um dort zum Beispiel an Friedensverhandlungen teilzunehmen, gibt es keine explizite Regelung. Dort könnte argumentiert werden, dass eine Ausnahme dann vorliegt aufgrund der Verpflichtungen aller Sicherheitsratsmitglieder der Vereinten Nationen oder UN-Mitgliedstaaten und auf Einhaltung und Schaffung von Frieden hinzuwirken und vorzugehen. Entschuldigung, ohne die Sicherheitsratsmitglieder, sondern die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Dies würde aber voraussetzen, dass es sich um Friedensverhandlungen handelt Und vor allem sieht das römische Statut selbst in Artikel 97 vor, dass derartige Rechtsfragen dem StGH im Vorfeld dann vorzulegen wären. Also Ungarn müsste den StGH befassen dazu und das ist wichtig, da es verhindert, dass Vertragsstaaten dann jeweils einseitig beginnen, das römische Statut auszulegen.
Und wird sich die Bundesregierung dieser Argumentation anschließen?
Ich habe ausgeführt, wie der grundsätzliche Rahmen ist. Wir sind natürlich immer im Gespräch, auch mit europäischen Partnern, mit internationalen Partnern. Und den grundsätzlichen Rahmen, der dann eben auszugestalten wäre, der wäre eben Gegenstand von Gesprächen.
Herr Jessen?
Herr Hinterseher, Sie haben eben den Mechanismus dargelegt. Gilt ja auch für die deutsche Bundesregierung im Falle, dass mit StGH Haftbefehl gesuchte Staatschefs nach Deutschland kommen würden, wenn es denn nicht Friedensverhandlungen wären? Gilt das da auch als Prinzip?
Also grundsätzlich habe ich unsere Rechtsposition dargelegt, aber daraus lässt sich natürlich immer der Einzelfall nicht ableiten, denn der Einzelfall muss dann einzeln betrachtet werden, wenn so eine Situation einträte, was aktuell ja nicht der Fall ist.
Ja, aber Entschuldigung, die Rechtsposition leitet oder aus der Rechtsposition leitet sich doch die Einzelfallbetrachtung ab. Sie haben es ja hier in Bezug auf Ungarn, Orbán, Putin genauso gemacht.
Deswegen genau,
die Frage, und diese grundsätzliche, das gilt im Prinzip dann auch für Deutschland, ja?
Ja, grundsätzlich gilt das für alle Vertragsstaaten des römischen Statuts.
Herr Steiner?
Ja, auch Lernfrage eher in dem Kontext. Der StGH-Haftbefehl, kann der in einen europäischen Haftbefehl übersetzt werden? Ich vermute, das BMJ kann das am ehesten erklären, BMJV, der dann wiederum von Ungarn vollstreckt werden müsste nach europäischem Recht.
Also das kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht so ganz beantworten. Das könnte ich noch mal nachliefern. Meiner Kenntnis nach ist das jeweils ein Ersuchen, das vom StGH selbst sozusagen an den jeweiligen Staat gerichtet wird und eben nicht in Form eines europäischen Haftbefehls oder so.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Fechtner?
Noch eine Nachfrage an Herrn Mayer, weil Sie ja gerade eben auch schon das Treffen des US-Präsidenten und mit dem ukrainischen Präsidenten angesprochen haben. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass das diesmal auch ohne persönliche Rückendeckung aus Europa, ohne Eklat klappt?
Ich möchte im Gespräch nicht vorgreifen und tue mich immer schwer, dann im Vorhinein meine Zuversichtlichkeit zu qualifizieren oder abzustufen. Wir sind in den letzten Wochen in einem sehr guten Austausch gewesen, insbesondere auch mit der US-Administration, wenn es darum geht, die Ukraine wirklich stark auch zu unterstützen. Wir setzen da natürlich darauf, dass das weiterhin der Fall ist. Und insofern ist es erstmal gut, dass dieses Treffen stattfindet. Und zur deutschen Position habe ich nochmal alles gesagt. Es muss dringend der Druck auf Wladimir Putin, für ernsthafte Friedensgespräche zur Verfügung zu stehen, erhöht werden. Er reagiert auf Druck, das hat die Vergangenheit auch gezeigt. Das hat vielleicht auch dieses Telefonat, was gestern geführt wurde, gezeigt, dass er auch eine Folge ist von Entscheidungen, die auf Ankündigung der US-Seite. Und insofern ist unser voller Fokus darauf gerichtet, diesen brutalen Krieg, und das will ich vielleicht auch nochmal sagen, der im Anbetracht der Weltlage manchmal ja auch fast ein wenig in Vergessenheit gerät, jeden Tag werden dort Menschen in der Ukraine getötet, ja, werden Städte mit Angriffen überzogen. Das ist ein brutaler Angriffskrieg, der dringend zu einem Ende geführt werden muss, dringend. Und die Bundesregierung tut alles, was sie tun kann, um diesen Prozess zu beschleunigen, zu unterstützen und die Ukraine stark zu machen für Gespräche.
Herr Warwick?
Bedauert die Bundesregierung eigentlich, dass dieses Treffen in Budapest stattfindet und nicht in Berlin? Es gab ja auch Zeiten, da hätte Deutschland so eine Brückenfunktion ausfüllen können.
Jetzt warten wir mal erstmal ab, ob das Treffen stattfindet und dann alles Weitere.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann macht Frau Gräbner mit einem neuen Thema weiter.
Ja, die Frage richtet sich an das BMI. Herr Bowinkelmann, der Personalausweis soll mehr kosten. Die Bundesdruckerei verweist an das BMI, deshalb auch die Frage an Sie. Warum diese Preiserhöhung um +24%? Und ist der Preis eigentlich legitim, wenn der Staat verlangt, dass alle Bürger dieses Dokument besitzen?
Vielen Dank. Da würde ich gerne ein bisschen weiter ausholen, weil grundsätzlich setzt sich die Gebühr für Ausweisdokumente aus zwei Faktoren zusammen. Einmal den Preis für das Produkt, also den Ausweis, und auf der anderen Seite den Verwaltungskostenanteil. Dieser verbleibt vollständig in der jeweiligen Kommune, die das Dokument herausgibt. Und der Produktpreis bildet sozusagen die kompletten Herstellungskosten für den Ausweis ab. Und wie Sie vielleicht wissen, ist dafür die Bundesdruckerei zuständig. Und die Bundesdruckerei muss die Kosten nachweisen. Und das wird auch durch Wirtschaftsprüferinnen überprüft. Und der Verwaltungskostenanteil spiegelt den Aufwand, den die jeweilige Behörde hat. Darunter fallen halt die Lohnkosten, die Bearbeitungszeit und sonstige Kosten. Und wie Sie wissen, sind gerade diese Kosten in der letzten Zeit sehr stark gestiegen. Und dieser Verwaltungskostenanteil, um den zu bestimmen und einzuschätzen, ermittelt das Statistische Bundesamt für diese Verordnungsgebungsverfahren die jeweiligen Kenngrößen. Und sowohl die Lohnerhöhung, die ich gerade genannt habe, oder sonstige Veränderungen bei dem Bearbeitungsprozess fallen in die Anpassung der Gebühren mit ein. Für den einen Teil, den Produktpreis bei der Bundesdruckerei, hat die Bundesdruckerei einen höheren Kostenaufwand nachgewiesen und setzt seit 1. August 2025 einen höheren Produktpreis dementsprechend an, um weiter wirtschaftlich arbeiten zu können. Nochmal der Hinweis: Diese Kostenansetzung wird durch eine Wirtschaftsprüfung nachgeprüft. Und dementsprechend kommt es immer wieder zu Preisanpassungen, so auch in dem Fall. Und die Länder, und darauf bezieht sich eventuell die Kenntnis für eine mögliche Gebührenerhöhung, wurden durch das BMI in einem Rundschreiben im Juli 2025 durch diese Kostenerhöhung bei der Bundesdruckerei informiert. Diese Preiserhöhung beim Produktpreis, Entschuldigung, dass es so lange dauert, aber es ist tatsächlich ein komplexes Verfahren, beinhalten aber nicht die tatsächliche direkte Erhöhung einer Gebühr, sondern die Länder passen sich darauf an. Und zum Beispiel für Reisepässe wurden die Gebühren vor 2 Jahren angepasst und der Verwaltungskostenanteil ist dann halt so kalkuliert, dass auch diese Preisanpassung, wie jetzt gerade angesprochen, gedeckt bleiben für einen entsprechenden Zeitraum. Damit aber diese gerade angesprochenen Gebühren auf der Seite der Bundesdruckerei für die Kommunen auch finanzierbar bleiben, haben wir seitens des BMI bereits ein Verordnungsgebungsverfahren angestoßen, um diese Gebührenanpassung zu ermöglichen. Und wir sind in diesem Rechtsgebungsverfahren weit vorgeschritten. Das wird mit Hochdruck vorangetrieben. Und Ziel ist es halt in Kürze, diesen Verordnungsentwurf auch ins Kabinett einzubringen. So, wenn man die Zeitschiene sieht, wie das parlamentarische Verfahren sich danach anschließt, ist eigentlich mit einer Gebührenerhöhung in diesem Bereich nicht mehr in diesem Jahr zu rechnen. So, der neue Preis für den Personalausweis, falls Sie dann auch noch danach fragen, zu dem kann ich auch noch nichts sagen, der richtet sich halt nach dem Fortgang des Verordnungsgebungsverfahrens. Aber bei allen diesen Preiserhöhungen ist natürlich zu berücksichtigen, dass man auf der einen Seite das Produkt hat und die Kosten dafür bei der Bundesdruckerei und auf der anderen Seite die Kommunen, die Verwaltung und die entsprechenden Kosten dort.
Nachfrage, weil Sie es auch gerade schon leise erwähnt haben. Wie lange soll denn dann dieser Preis halten? Wie viele Jahre kann man denn da rechnen?
Dazu kann ich Ihnen noch keine Angabe machen.
Dann noch eine weitere Frage, noch eine letzte. Der Einzelhandelsverband HDE hat auch das BMI angeschrieben, hat gesagt, diese Preiserhöhung sei nicht verhältnismäßig, hat außerdem noch angemerkt, dass in Behörden jetzt Fotoautomaten der Bundesdruckerei stehen sollen und damit den Wettbewerb für Fotoläden verzerrt. Das seien versteckte Subventionen. Haben Sie da schon eine Antwort geschrieben und wie wird die denn aussehen? Halten Sie das für versteckte Subventionen?
Also auf die gerade angesprochene Frage oder das Schreiben kann ich jetzt nicht eingehen. Da liegt mir jetzt keine Kenntnis zu, ob da ein Austausch erfolgt ist. Aber grundsätzlich haben wir ja schon seit mehreren Monaten eine angepasste Passregelung, wo tatsächlich Point-ID-Systeme der Bundesdruckerei in einem großen Rollout in verschiedenen Kommunen zur Verfügung stehen. Nach dem neuen Passgesetz ist es ja so, dass Fotos nur noch digital genutzt werden dürfen für die Erstellung von Personalausweisdokumenten. Und da sind die Kommunen aber vollkommen frei, ob sie diesen Service, also das Passfoto vor Ort in der Ausstellungsbehörde zu erstellen, anbieten oder auch nicht anbieten. Und sie sind auch vollkommen frei in der Wahl der Anbieter. Es gibt auch Kommunen, die auf private Anbieter zurückgreifen. Der Bund, das BMI, stellt jeder Kommune, die es wünscht, kostenfrei solche Geräte der Bundesdruckerei zur Verfügung. Um auf die privaten Fotodienstleister zu sprechen zu kommen, das ist weiterhin eine Alternative, die jedem möglich ist, ein solches Foto bei einem privaten Dienstleister, der dieses Angebot zur Verfügung stellt, erstellen zu lassen. Und dann erhält man einen QR-Code ausgedruckt, geht mit diesem QR-Code zur Ausstellungsbehörde. Dort wird dieser eingescannt und für das Ausweisverfahren oder zur Erstellung des Ausweises genutzt. Und alle Kommunen, alle Behörden müssen diesen gerade genannten Service anbieten und können diesen auch anbieten, nämlich, dass sie mit einem QR-Code zur Behörde kommen, gehen können, dass der dort eingescannt wird und dann für ihren Ausweis oder für ihren zukünftigen Ausweis genutzt wird.
Herr Steiner dazu?
Ja, Herr Bowinkelmann, die Kosten für den Personalausweis sind ja nicht zuletzt durch die digitalen Features, die in den vergangenen Jahrzehnten eingebaut wurden, deutlich angestiegen. Diese sind allerdings für die meisten Bürger nach wie vor nicht nutzbar. Wäre es dann nicht fair, wenn der Preis für die digitalen Funktionen erst einmal abgezogen wird, solange wie diese Funktionen nicht real umfänglich zur Verfügung stehen? Also Sie wissen, worauf ich anspiele.
Tatsächlich habe ich aber keinen aktuellen Stand hinsichtlich Funktionen, wie diese und für wen diese alle zur Verfügung stehen und wie sich die Kosten diesbezüglich zusammensetzen. Insofern kann ich Ihnen auch keine allgemeine Aussage dazu geben, das müsste ich nachreichen.
Vielleicht kann das BMDS an der Stelle aushelfen.
Zum Anteil der digitalen Services habe ich jetzt auch keinen Stand hier, aber es gibt ja funktionierende digitale Services, also die EID-Funktion ist ja bei jedem Personalausweis, der auch neu ausgestellt wird, von Anfang an dabei und auch die Wallet, an der wir gerade arbeiten, die soll ja ab Januar 2027 dann verfügbar sein, wird dann von diesen Gebühren abgedeckt sein. Also da wird, ich kann Sie beruhigen, da wird es kein Abo-Modell geben oder so, sondern das ist dann alles inkludiert in der einmaligen Gebühr für den Personalausweis.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Macht Herr Daniello mit einem neuen Thema weiter.
Danke. Meine Frage ist für Wirtschaftsministerium. Laut Medienberichten plant Ministerin Reiche den Verkauf von 24,99% der Open Grid Europe-Anteil an das italienische Unternehmen Snam zu stoppen. Konnten Sie diese bitte bestätigen und wann ist mit einer Entscheidung zu rechnen? Danke.
Ja, bitte haben Sie Verständnis, dass wir aufgrund von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen die am Erwerb beteiligten Unternehmen keine Informationen zu etwaigen konkreten Investitionsprüfungen, denn darum geht es, geben können.
Okay, aber stimmt das zumindest, das Problem ist in den Verkauf einer sehr wichtigen Infrastruktur Deutschlands an einem ausländischen Unternehmen?
Das kann ich nicht kommentieren. Wie gesagt, es geht hier um Investitionsprüfungen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Warwick mit einem neuen Thema.
NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat bei der jüngsten Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Slowenien erklärt, die NATO sei Russland militärisch unendlich überlegen, wirtschaftlich sei man 25 Mal größer und die russische Luftwaffe könne nicht einmal ansatzweise mit der NATO mithalten. Da würde mich interessieren, teilen denn der Kanzler, teilt der Verteidigungsminister diese Einschätzung der unendlichen Überlegenheit der NATO gegenüber Russland, wie vom Generalsekretär vorgetragen?
Und Sie starten damit. Ich kann gerne starten. Russland führt seit über 3 Jahren einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Russland bedroht Europa, Russland bedroht die europäische Friedensordnung. Und deswegen ist es zuallererst nicht relevant, wie groß die strategischen Kräfteverhältnisse sind, sondern relevant ist, dass Europa eine ständige Bedrohung, eine große Bedrohung für unsere Sicherheit ist. Und dahingehend laufen unsere Bemühungen heraus, die europäische und die NATO-Verteidigungsfähigkeit zu stärken gegen dieses aggressive Russland. Das ist die Antwort.
Ich hatte auch noch den Kanzler gefragt.
Ja, der Aussage habe ich nichts hinzuzufügen.
Gut, aber die Frage bleibt ja trotzdem bestehen. Sie haben dem Generalsekretär, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch nicht widersprochen, wenn der Generalsekretär von einer unendlichen militärischen Überlegenheit schon jetzt Status quo spricht. Wie rechtfertigt dann die Bundesregierung diese massiven Rüstungsausgaben zu einem Gegner, dem man bereits jetzt unendlich überlegen ist? Also was wäre denn die Steigerungsform von unendlich überlegen?
Wenn Sie fragen, wie die Bundesregierung die aktuellen Bemühungen rechtfertigt, dann brauche ich nur in die Ukraine zu schauen und gucken und zu schauen, welche Angriffe und welche brutale Gewalt Russland gegen die Ukraine und vor allem gegen die ukrainische Zivilbevölkerung jeden Tag anwendet. Und das ist für uns allen Grund genug, alles zu tun, um die Sicherheit Europas und der NATO und unseres Landes zu stärken.
Dann sehe ich keine weiteren Fragen zu diesem Thema. Dann ist Frau Wilke mit einem neuen Thema an der Reihe.
Ja, hallo. Ich habe eine Frage ans BMI. Und zwar wollte ich jetzt noch mal nach der Situation der gefährdeten Afghanen in Pakistan bzw. Afghanistan nachfragen. Gibt es da neue Zahlen? Wir hatten jetzt gehört, dass viele von den gefährdeten Afghanen jetzt auch eben von den entsprechenden Überprüfungsbehörden gar nicht mehr als gefährdet also beurteilt werden. Stimmt das? Genau. Dankeschön.
Also ich habe jetzt keinen großen neuen Stand, den ich Ihnen mitteilen kann. Wir hatten dieses Thema ja schon häufig. Es befinden sich immer noch rund 1.900 Menschen in diesem Verfahren. Wir haben auch über Einreisen, die aber stattgefunden haben, umfassend informiert. Und weiterhin gilt, dass Personen, die gegebenenfalls hier nach Deutschland einreisen, vorher das komplette Verfahren durchlaufen haben müssen, inklusive aller Sicherheitsüberprüfungen, die notwendig sind.
Also das heißt, es gibt dann, Zusatz genau, es gibt dann so wenig Fortschritte jetzt in den Verfahren, also...
Nein, wir hatten ja auch mitgeteilt, dass Mitarbeitende der Geschäftsbereichsbehörden des BMIs vor Ort sind und auch diese Sicherheitsüberprüfungen derzeit stattfinden. Und wir haben ja auch darüber berichtet, dass Einreisen erfolgt sind, insofern de facto Verfahren vollständig abgeschlossen worden sind bereits.
Herr Jessen?
Ja, die Frage ging ja ans Umweltministerium.
Zu diesem Thema?
Pardon. Entwicklungsministerium, sorry, danke für den Hinweis. Wenn ich es richtig weiß, dann werden Menschen, die in Pakistan auf Realisierung ihrer Einreisezusage warten, von der GIZ betreut. Treffen Berichte zu, dass nach juristischen Einsprüchen und Widerruf der Aufnahmezusage die GIZ-Betreuung nicht mehr stattfinden kann für diese Menschen?
Also... Herr Jessen, bei den Personen, um die es sich handelt, befinden sich von den knapp 1.900, hatte der Kollege jetzt gesagt, 94, stand Anfang September im OKV-Ortskräfteverfahren des BMZ, also können dem zugeordnet werden. Und mehr kann ich Ihnen aktuell zu dem Thema nicht mitteilen. Ich kann aber schauen, ob ich Ihnen was nachreichen kann.
Ja, das wäre schön, also... Bei Ihnen sollte die Berichterstattung bekannt sein, die eben sagt, durch den Widerruf der Aufnahmezusage, was jetzt vor bayerischen Gerichten verhandelt wird, würden die eben aus der GIZ-Betreuung rausfallen und dann zum Teil auch ohne Betreuung abgeschoben werden. Ob Sie einfach nochmal eruieren können, ob es so ist und welche Zahl von Menschen davon betroffen ist. Danke.
Dann Sie... Der Herr Hinterseher kann ergänzen.
Ja, weil wir hier öfter die Frage hatten, deswegen kann ich das auch vielleicht als Zahl ergänzen, weil die Nachfrage des Öfteren gestellt wurde, was mit den Personen, die nach Afghanistan abgeschoben wurden, aus Pakistan erfolgt ist. Wir haben dort zumindest eine kleine Zahl von knapp 20 Personen wieder oder haben es wieder geschafft, nach Pakistan einzureisen. Die wurden zwischenzeitlich eben abgeschoben. Das sind 18 Ortskräfte und 2 Personen aus dem Bundesaufnahmeprogramm, die dort wieder einreisen konnten, sind jetzt wieder in Pakistan.
Herr Jessen?
Und wie viele sind es gegenüber den 20, die es geschafft haben, die nicht zurückreisen konnten?
Das waren ja damals knapp 250 und das wäre abzüglich. Also es sind noch ungefähr 230 Personen abgeschoben nach Afghanistan.
Danke.
Herr Steiner?
Ja, ich würde einfach die beteiligten Ministerien noch mal bitten, wenn Sie jetzt nicht dabei haben, noch mal eine Zahlenübersicht darüber, wie viele Fälle es denn momentan sind, wie viele offen sind, wie viele beschieden sind, wie viele sozusagen jetzt in Afghanistan, Pakistan aufhältig sind, wenn das geht, das noch mal nachzureichen. Ich glaube, das interessiert hier einige Kollegen. Danke.
Die Botschaft ist angekommen. Ich habe Nicken vernommen und schreibe es gleich auf meine Nachreichungsliste, die heute schon ziemlich lang ist. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann machen wir weiter bei dem Kollegen Bott. Genau.
Ja. Ja, Andreu Jerez für die Lateinamerika-Redaktion der Deutschen Welle. Ich hätte eine Frage zum Thema Venezuela. In den letzten Tagen, Wochen haben wir gesehen, wie die US-Armee mehrere Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote vor der Küste von Venezuela. Ich würde gerne wissen, welche die Position der Bundesregierung ist, ob die Bundesregierung eine rechtliche Grundlage dafür sieht. Danke.
Ja, wir hatten uns dazu in der Vergangenheit ja hier mehrfach geäußert, auch die Kollegen. Wir haben uns auch dahingehend geäußert, dass wir sagen, uns fehlen wirklich die eigenen Erkenntnisse, um das Vorgehen beurteilen zu können. Grundsätzlich gilt in dieser Situation, dass das internationale Recht natürlich den Rahmen bildet. Und es ist in dieser Situation an den USA dann zu erläutern, wie dieser Rechtsrahmen ausgelegt wird und was die Basis für das aktuelle Vorgehen ist.
Eine Zusatzfrage. Präsident Trump hat einen möglichen Sturz von der Regierung von Nicolás Maduro diese Woche angedeutet und sogar Maßnahmen der CIA innerhalb des Landes, südamerikanischen Landes, genehmigt und so in der Öffentlichkeit getragen. Hält die Bundesregierung diese Maßnahmen der Trump-Regierung für legitim und notwendig?
Auch hier haben wir die Berichte und die Äußerungen vernommen und verfolgen die natürlich sehr aufmerksam. Was gilt, ist auch hier, der internationale Rechtsrahmen ist der, der das Vorgehen absteckt. Im Rahmen dessen ist zu erklären, wie diese Maßnahmen dort hineinpassen. Und wir beobachten natürlich die Lage aufmerksam, sind auch mit Partnern in der Region im Gespräch. Unter anderem hatte ja auch der Außenminister vergangene Woche ein Gespräch mit seiner kolumbianischen Kollegin.
Herr Warwick?
Herr Hinterseher, um es nochmal klar zu machen, wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, beim 6. zivilen Boot, das die US-Amerikaner vor der venezolanischen Küste komplett platt gemacht haben. Alle sozusagen auf dem Boot befindlichen Personen wurden eliminiert. Das ist alles ausschließlich in internationalen Gewässern geschehen. Deswegen möchte ich mich interessieren, wieso die Bundesregierung darin keinen Bruch des Völkerrechts sieht.
Ich glaube, ich habe dazu gerade ausgeführt.
Haben Sie halt gerade nicht. Sie haben gesagt, es liegt an den USA, das darzulegen. Aber die Frage des Kollegen von der Deutschen Welle war ja zur Haltung der Bundesregierung. Und da würde ich jetzt die These wagen, hätte ein anderes Land in internationalen Gewässern 6 zivile Boote platt gemacht und alle dort befindlichen Personen getötet, kämen sie vermutlich zu einem anderen Urteil. Deswegen würde mich noch mal interessieren, wie die Bundesregierung höchstpersönlich dieses Vorgehen völkerrechtlich bewertet und nicht die Vereinigten Staaten, sondern ja, Sie.
Die Frage war sehr lang, aber die Antwort bleibt die gleiche. Wir haben uns dazu gerade geäußert, auch in der Vergangenheit hier geäußert, und das ist die Position, die wir dazu Ihnen vorzutragen haben.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Aber wo wir gerade in Südamerika sind, Herr Fechtner, eine Frage zu Peru hatten Sie.
Genau, Frage zu Peru an das AA. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Lage in Peru ein, nachdem die Übergangsregierung die Ausrufung eines Ausnahmezustandes angekündigt hat?
Ja, auch dort sind wir natürlich über unsere Botschaft vor allem mit den Personen, den deutschen Personen, die betroffen sind oder den Aufenthalt aktuell in Peru haben, in Kontakt. Wir beobachten die Lage natürlich mit Sorge und rufen alle Parteien auf, keine Schritte zu unternehmen, die zu einer weiteren Eskalation führen und dort zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukehren.
Meine Nachfrage würde sich an das BMI richten. Wie ist denn der aktuelle Stand bei den Verhandlungen über ein Sicherheitsabkommen mit Peru? Die damalige Ministerin hatte ja eine Absichtserklärung unterzeichnet.
Da müsste ich etwas nachreichen, das liegt mir gerade nicht vor.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Frau Thoms ein neues Thema.
Ja, Frage ans Wirtschaftsministerium, Frau Unrath. Diese Woche hat das Kabinett ja beschlossen, die E-Auto-Förderung aus dem KTF zu bekommen. Jetzt kursieren da diverse Vorschläge und auch Entwürfe. Ich wollte einfach mal fragen, was der Stand ist. 4.000 Euro stand in einem Entwurf. Können Sie das bestätigen und wie ist der zeitliche Ablauf?
Zum KTF kann ich mich nicht äußern. Da müsste ich wirklich ans Finanzministerium verweisen.
Allgemein kann ich darauf auch nur verweisen, dass das beschlossen wurde im Koalitionsausschuss, dass die Mittel im KTF dafür vorgesehen wurden, Mittel des Europäischen Sozialfonds und die Ausgestaltung wird momentan erarbeitet. Zu den Gerüchten, die sozusagen kursieren, wie das genau aussieht, kann ich mich nicht äußern.
Trotzdem noch mal eine Nachfrage auch ans Wirtschaftsministerium, weil es in Medienberichten hieß, Sie hätten, also Ihr Haus hätte das zurückgewiesen, was da an einem Entwurf kursierte, wo es um 4.000 Euro Prämie ging. Können Sie das bestätigen?
Das kann ich nicht kommentieren. Kann ich nichts liefern dazu.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Künast hat ein neues Thema.
Ja, eine Frage zu Nord Stream. Heute findet in Polen wieder ein Verfahren statt, wo es darum geht, ob der Verdächtige nach Deutschland ausgeliefert wird. Die Bundesregierung hat sich ja hier schon geäußert zu den Aussagen von Ministerpräsident Tusk, der gegen eine Auslieferung ist oder sich nicht geäußert, besser gesagt. Ich will deshalb noch mal ganz allgemein fragen, wie wichtig ist für die Bundesregierung, dass dieser Anschlag aufgeklärt wird und die Täter vor Gericht gestellt werden? Und wie groß ist Ihr Vertrauen in die Unabhängigkeit der polnischen Justiz?
Also wir haben, glaube ich, schon mehrfach ausgeführt, dass es sich hier um laufende Verfahren eben handelt. Natürlich ist uns wichtig, dass Dinge aufgeklärt werden. Aber bitte um Verständnis, dass wir uns jetzt zu Einzelheiten hier als Bundesregierung nicht äußern, sondern das Verfahren eben bei den entsprechenden Stellen geführt wird und da auch Auskünfte gegeben werden müssen.
Eine Zusatzfrage, Herr Hinterseher. Ist das Auswärtige Amt bei dem Prozess heute mit einem Beobachter vertreten?
Dazu habe ich keine Kenntnis.
Entschuldigung.
Dazu habe ich keine Kenntnis. Sollte das der Fall sein, würde ich Ihnen das nachreichen.
Herr Danielo, zu dem Thema?
Immer ein Regierungssprecher. Also würde auch gestoppt die Auslieferung aus Italien eines Verdächtigen über die Sabotage des Nord Streams. Wie kommentiert die Bundesregierung diese Entscheidung?
Wir nehmen alle Meldungen, die mit diesem Fall zusammenhängen, zur Kenntnis. Ich will noch mal darauf hinweisen, der Generalbundesanwalt in Karlsruhe führt die Ermittlungen. Die Ermittlungen laufen. Wir müssen die Ergebnisse abwarten, beteiligen uns nicht an Spekulationen. Und die Kommunikation erfolgt entsprechend auch von da.
Aber gibt es im Moment auch eine politische Diskussion zwischen Bundeskanzler Merz und unserer Ministerpräsidentin Meloni über das Thema?
Ist mir nicht bekannt.
Herr Jessen?
Ja, meine angemeldete Frage wäre auch zu Nord Stream, allerdings eine andere Facette. Sollen wir warten oder
aber
jetzt?
Aber dann scheint es jetzt tatsächlich
okay,
zu passen.
Frage geht ans Bundeswirtschaftsministerium. Ministerin Reiche kann sich offenbar vorstellen, das Lizenzierungsverfahren für Nord Stream 2 doch weiter fortzusetzen. Das heißt also auch zukünftig, ich sag's mal, billiges russisches Röhrengas zu beziehen. Warum tut sie das? Kommt doch eigentlich Putins Strategie und seiner Finanzierung des Krieges entgegen.
dazu kann ich klar sagen, das kann sie sich nicht vorstellen. Im Gegenteil, das lehnt sie auch komplett ab. Sie setzt sich im Einklang auch mit der Bundesregierung weiterhin und unmissverständlich gegen eine Inbetriebnahme der Nord Stream Pipeline ein. Sie beziehen sich auf eine Berichterstattung sicherlich der Deutschen Umwelthilfe. Da geht auf eine parlamentarische Anfrage bezogen. Da geht es darum, dass im ENWG steht, dass eine Inbetriebnahme eine Zertifizierung erfolgen muss. Das ist einfach ein Verfahrensrecht. Aber das heißt nicht, dass wir das machen. Da hat sich die Bundesregierung und auch die Ministerin ausdrücklich und sehr oft dagegen ausgesprochen, dass wir gegen eine Inbetriebnahme sind. Das ist einfach nur ein Verfahrensrecht, wie es im Gesetzblatt steht. Das heißt aber nicht und entscheidend ist, ob wir es dann am Ende machen. Und das hatte ich, wie gesagt, gerade erläutert. Zudem gibt es ja auch über Nord Stream mit im 18. und jetzt auch im 18. Sanktionspaket auch klare Regelungen. Die haben wir auch geteilt, die haben wir unterstützt. Mit dem Repower EU, mit dem 19. Sanktionspaket will die EU aus russischem Gas aussteigen. Auch das unterstützen wir. Deutschland ist aus russischem Gas ausgestiegen. Unsere Terminals bekommen kein russisches Gas. Also wir unterstützen voll und ganz die Linie der EU und teilen sie in Deutschland den Ausstieg aus russischem Gas. Und wie gesagt, keine Zertifizierung bzw. Inbetriebnahme der Nord Stream 2.
Ja, danke für die Klarstellung. Aber warum macht die Ministerin dann eine solche Aussage, die, wie Sie sagen, im Grunde nur eine verfahrenstechnische ist, wenn die ja nun doch geeignet ist, Verwirrung zu stiften? Denn immerhin hatte Ministerin Reicher auch bei ihrem Auftritt hier ja nochmal betont, wie wichtig für ihre Strategie kostengünstiges Gas ist, und zwar nicht nur als Backup, sondern als auch Dauerlösung. Da würde günstiges russisches Röhrengas hier reinpassen. Also warum macht sie dann eine solche Aussage, wenn die eigentlich gar keinen praktischen Wert hat?
Die Ministerin hat diese Aussage ja nicht getätigt. Das ist eine Interpretation der Deutschen Umwelthilfe bzw. von Medien. Die Ministerin hat diese Aussage nicht getätigt. Noch einmal, die Durchführung eines gesetzlich vorgesehenen Verfahrens ist gänzlich von der Frage getrennt, wie innerhalb dieses Verfahrens die Bundesregierung entscheidet. Und da hat sich die Ministerin, die Bundesregierung, aber auch die Ministerin immer so geäußert, dass sie gegen eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 ist.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich habe jetzt auf der Liste noch mit neuen Themen Herrn Steiner, Herrn Warwick und Herrn Fechtner 1 bis 2 Mal. Wenn wir die Zeit dazu haben, dann würde ich damit die Frageliste für heute schließen. Herr Steiner.
Ja, ich habe eine hoffentlich einfach zu beantwortende Frage an das BMF in dem Fall. Die EU-Kommission hat den Sitz der neuen EU-Zollbehörde ausgeschrieben. Ich würde gerne wissen, ob Deutschland sich darauf bewirbt oder ob Deutschland die Kandidatur eines anderen Landes als Sitzstaat unterstützt.
Dazu kann ich Ihnen aktuell nichts sagen. Wenn es da was zum Nachreichen gibt, werde ich das tun.
Dann machen wir weiter mit einem neuen Thema bei Herrn Warwick.
Am 9. Oktober traf sich Kanzler Merz und sein gesamtes Kabinett zu einem Abendessen mit den Richtern des Bundesverfassungsgerichts. Über die Inhalte des Gesprächs ist bisher nichts bekannt. Politische Beobachter sehen darin allerdings eine Vermischung der Gewaltenteilung. Da würde mich interessieren, Herr Mayer, könnten Sie zumindest für ein bisschen Transparenz sorgen und uns erzählen, welche politischen, juristischen Themen bei dem Abendessen denn zwischen den höchsten Vertretern der Exekutive und der Judikative so besprochen worden sind?
Ja, in der Tat, vielleicht auch ganz interessant für Ihre Audience, dass am 9.10. in der Tat dieses Treffen stattgefunden hat. Auf Einladung des Bundeskanzlers ist eine jahrzehntelange Tradition, dass es hier einen Austausch gibt zwischen den Richterinnen und Richtern und dem Bundeskabinett. Dieses Treffen dient dem allgemeinen Gedanken- und Erfahrungsaustausch und der Erörterung übergeordneter Themen. Es stand in der diesjährigen Zusammenkunft, lautete quasi die Überschrift, wie zukunftsfähig ist das Grundgesetz? Und es gab dort einen allgemeinen Austausch darüber.
Noch eine Nachfrage. Das Treffen fand jetzt bekannterweise in einer Zeit statt, in der sich das Bundesverfassungsgericht mutmaßlich zeitnah einer möglichen Neuauszählung der Bundestagswahl befassen muss, eine Entscheidung, die auch massive Auswirkungen auf die Legitimation des Kanzlers und seines Kabinetts hat. Könnten Sie dazu noch kurz ausführen, ob dieses Thema auch beim Diner besprochen worden ist?
Ja, also ich finde an der Terminierung nichts bekannt. Wie gesagt, es ist ein gängiger Austausch, der seit Jahrzehnten stattfindet. und der auch völlig legitim ist.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Fechtner.
Vielen Dank. Frage an das AA zur heutigen Reise des Außenministers in die Türkei. Vor dem Abflug hat der Minister ja seine Hoffnung ausgedrückt, dass die EU und die Türkei näher zusammenrücken. Was bedeutet das für die gestoppten Beitrittsverhandlungen?
Ja, wie Sie wissen, findet der Austausch zur Stunde statt. Der Minister ist heute Morgen abgereist. Er hat dazu ja auch ein Statement veröffentlicht. Die Gespräche finden allerdings noch statt. Das heißt, ich möchte Ihnen nicht vorgreifen. Grundsätzlich hat sich unsere Position zum EU-Beitrittskandidaten bzw. zum Status der Türkei nicht verändert. Ich habe dazu hier auch am Mittwoch schon ausgeführt, auch mit Blick auf innenpolitische Lage. Und darauf würde ich Sie verweisen.
Der Minister trifft sich ja auch mit dem Chef des türkischen Inlandsgeheimdienstes. Was verspricht sich der Minister denn von diesem Treffen?
Naja, wir haben ja vor der Reise auch ausgeführt, dass ein großes Thema, ein großer Themenaspekt die Lage im Gazastreifen sein wird. Und wie Sie wissen, spielt die Türkei dort mit ihrem Einfluss auf die Hamas eine wichtige Rolle, hat diesen Einfluss auch geltend gemacht. Und wir möchten natürlich, dass die Türkei weiterhin auf die Hamas einwirkt, damit wir in eine Umsetzung des 20-Punkte-Plans kommen und dort jetzt Fortschritte erzielen.
Dazu sehe ich.
Aber das ist ein Teilaspekt des Ganzen. Wie gesagt, ansonsten gilt auch, das Gespräch hat noch nicht stattgefunden.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann, Herr Fechtner, machen Sie gerne noch mit Ihrem zweiten Thema weiter.
Ja, noch eine Frage zu Veggie-Bezeichnungen an das BMJV. Denn unterstützt das Verbraucherschutzministerium eigentlich das geplante Verbot von Bezeichnungen wie Veggie-Burger oder Veggie-Wurst in der EU?
Also die Zuständigkeit für das Thema liegt ja beim BMLEH, Kollege neben mir. Insofern würde ich dahin verweisen und die Ministerin hat sich öffentlich ja dazu geäußert. Ich denke, das sollte Ihnen bekannt sein, vielleicht das Zitat. Den Aussagen der Ministerin habe ich insoweit nichts hinzuzufügen.
Ja, ich kann vielleicht ergänzen, dass es ja bekanntermaßen Ziel der Bundesregierung ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher selbstbestimmt entscheiden können, wie sie sich ernähren, was sie einkaufen, was sie essen. Und dahingehend ist natürlich eine klare Transparenz und Information bei Produkten hilfreich. Dafür setzen wir uns ein, auch in verschiedenen anderen Dingen. Gibt ja andere Siegel, die wir unterstützen. Das ist jetzt eine Positionierung des Europäischen Parlaments. Die wird in den Trilog gehen und wie sich die Bundesregierung in diesem Trilog dann verhält, das wird derzeit abgestimmt in der Bundesregierung. Dazu kann ich mich jetzt im Detail nicht noch äußern.
Nachfrage. Der Minister Rainer vertritt ja auch nach eigenen Angaben das Ziel, Bürokratie abzubauen. Nun gibt der deutsche Marktführer Rügenwalder Mühle aber an, dass die Namensumstellung einen Millionenbetrag kosten würde. Wie steht der Minister dazu?
Für uns ist es sehr wichtig, dass wir Bürokratie weiterhin abbauen. Das betonen wir ja an vielerlei Stellen. Das gilt auch in diesem Fall. Also falls die Regelung, wie die aussehen soll, ist ja noch völlig unklar. Die wird erst ist eine Verhandlungsgeschichte. Aber für uns ist es Bedingung und wichtig, dass in so einem Fall eine Bürokratie auf ein Minimum beschränkt wird. Das ist klar, es muss einen Mehrwert bringen und nicht nur mehr Arbeit.
Auch dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Herrn Steiner und Herrn Wurzel sind noch neue Fragen eingefallen. Da Herr Bowinkelmann heute pünktlichst los muss, frage ich mal, richtet sich eine der Fragen ans BMI? Dann würde ich sagen, Herr Bowinkelmann, fühlen Sie sich frei, wenn Sie los müssen. Sie sind hiermit entlassen quasi und Herr Steiner beginnt.
Ja, und ich muss Herrn Kirschner um seine Aufmerksamkeit bitten, denn ich würde gerne verstehen, dass heute auf den Weg gebracht die neuen Strafvorschriften zum Schutz der Umwelt. Da würde ich gerne verstehen, was beabsichtigt denn Ihre Ministerin damit? Genau soll jetzt so eine Wiederholung von Dieselgate nicht nur zivile Schadenersatzforderungen nach sich ziehen, sondern auch tatsächlich noch in einem Strafrahmen dazu führen, dass dieser Konzern zugemacht werden muss?
Genau. Ja, wir haben heute einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der neuen europäischen Richtlinie zum Umweltstrafrecht veröffentlicht und dazu auch eine Pressemitteilung
rausgegeben. Also vielleicht nochmal zur Klarstellung, der Gesetzentwurf orientiert sich an einer sehr genauen Umsetzung der Richtlinie. Das heißt, es sind die europäischen Vorgaben, die wir umsetzen. Das Umweltstrafrecht insgesamt ist, was wir Juristen als verwaltungsakzessorisch bezeichnen. Das heißt, es ist jeweils immer nur, es geht immer nur um Verhalten, das sozusagen verwaltungsrechtlich nicht erlaubt ist. Also wo, wenn eine Genehmigung oder so für ein Handeln vorliegt, dann geht es dabei nicht um eine Strafbarkeit nach dem Umweltstrafrecht, sozusagen das nochmal klarstellend. Und dieser neue Straftatbestand, der ja eben, also bei uns kein neuer Straftatbestand wird, das ist, soll eine strafrechtliche Produkthaftung, so wird das eben auf europäischer Ebene genannt, für umweltschädliche Erzeugnisse geschaffen werden. Dafür passen wir den Straftatbestand der Luftverunreinigung an. Und worum es geht, ist eben, dass eine persönliche strafrechtliche Verantwortlichkeit, also wenn man beispielsweise einer Leitungsperson oder so etwas da vorsätzlich nachweisen kann, dann kommt eine Strafbarkeit in Betracht, wenn es eben, wie in unserer Pressemitteilung auch steht, die Verwendung dieses Produkts in größerem Umfang zu einem erheblichen Schadstoffausstoß und damit zu Luftverunreinigung führen kann. Das war auf europäischer Ebene eben eine Reaktion darauf. Aber wie gesagt, nochmal, wenn eine Genehmigung oder so für das Verfahren, für das Produkt oder wie auch immer vorliegt, dann kommt eine strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht in Betracht, sondern es geht wirklich um dieses rein verwaltungsakzessorische Umweltstrafrecht.
Herr Kirschner, nur für mein Verständnis. Selbst wenn die Genehmigung unter Vorspiegelung falscher Tatsachen entstanden ist, wie es ja im Fall Dieselgate passiert ist, durch die Thermofensternutzung und so weiter, selbst dann käme keine umweltstrafrechtliche Haftbarmachung hier zum Tragen.
Das wäre dann ja eine Bewertung im Einzelfall, auf die ich mich jetzt hier nicht einlassen kann. Das sind dann jeweils die Umstände des Einzelfalls und es ist dann auch Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden und der Gerichte, sozusagen diese Vorschriften dann auszulegen, wie man sie in der Praxis konkret anwendet. Deswegen kann ich dazu jetzt zu diesem hypothetischen Fall bzw. zu der hypothetischen Bewertung dieses Falls nichts sagen. Ja.
Und Herr Wurzel.
Danke. Mit einer Frage an Herrn Müller, wenn ich darf. Wir sind ja noch gut in der Zeit. Zu den neuen Aufklärungsflugzeugen vom Typ Poseidon P8. Da wurde ja Ende September, wenn ich es richtig sehe, die erste Maschine ausgeliefert an die Luftwaffe. Wie geht es da jetzt weiter? Ist die schon irgendwo stationiert? Wird da ausgebildet? Wie geht es da weiter?
Danke. Also vielleicht mal vorab, weil es vielleicht nicht alle wissen, die Fähigkeit Seefernaufklärung und U-Boot-Jagd ist damit verbunden. Die wird in der deutschen Marine aktuell abgebildet durch die P3C Orion. Das ist ein älteres Luftfahrzeug, was auch jetzt zunehmend aus der Nutzung geht. Und wir sind sehr froh, dass wir, wie Sie richtig gesagt haben, Ende letzten Monats die neue P8 übernehmen konnten in den USA. Der normale Prozess sieht so aus, dass erst im Grunde das technische Abnahmeteam unter Federführung des Beschaffungsamtes diese Maschinen übernimmt, so machen wir es beim A400M zum Beispiel auch, dann wird vor Ort noch eine Vorortprüfung geschehen, ob die vertraglichen Leistungen alle erfüllt werden und danach wird die Maschine nach Deutschland überführt und geht danach zur Marine über und in der Marine erfolgt dann die Ausbildung, die natürlich jetzt nicht startet, sondern die Marinepiloten, die Crews, die Aufklärung-Crews, die ihre Tätigkeiten machen, werden schon seit längerem auch bei der britischen Marine mitgeschult, weil dort das Flugfahrzeug schon fliegt, dort kann man also schon praktische Erfahrungen sammeln. Simulator-Training läuft und ich weiß nicht genau, bei welchen Nationen, aber auch außerhalb Deutschlands, einfach damit die Fähigkeit jetzt wirklich schnell verzugslos eingeführt werden kann. Weitere Maschinen werden ja folgen und ich möchte noch mal sagen, wir erhalten damit ein sehr modernes Luftfahrzeug, was für die U-Boot-Jagd und für die Lagebildgewinnung über See natürlich perfekt geeignet ist. Wir haben Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Ländern, nicht nur die USA, sondern auch zum Beispiel Großbritannien fliegt diese Maschinen und wir haben mit Großbritannien ja schon im Rahmen des Trinity House Agreements Abstimmung getroffen, dass wir zum Beispiel Basen, zum Beispiel in Schottland, nutzen werden, um im Bereich Nordatlantik und vielleicht sogar noch im Bereich arktische Gewässer einfach nur dann auch im NATO-Rahmen an der Lagebilderstellung beitragen können und dort auch dann Synergien einfach nutzen. Also nicht nur im Bereich Ausbildung, sondern auch Logistik und vor Ort die Kapazitäten, die Gegebenheiten, die Flugplätze nutzen. Und der Bundesminister ist ja nächste Woche auf Reise, ist ja eine größere Reise, die dann auch Island, Kanada umfassen wird. Und ganz am Ende der Reise wird er auch nach Großbritannien bzw. nach Schottland gehen, wird sich dort auch die P8 der Royal Navy anschauen und wird dort auch über die Erfahrungen sich austauschen. Und wir werden darüber dann auch entsprechend breiter berichten. Das ist ein wichtiger Schritt, erst recht, wenn ich mir die sicherheitspolitische Lage anschaue. Maritime Sicherheit, U-Boot-Jagd wird immer wichtiger. Und wichtig ist, dass wir diese Fähigkeit jetzt aufrechterhalten und mit einem nagelneuen System auch dann weiter abbilden können.
Danke. Könnten Sie noch was zu dieser von Ihnen erwähnten Reise sagen? Worum wird es da gehen? Was wird da eine Rolle spielen? Wenn Sie sagen, Kanada, Island.
Genau, es werden natürlich bilaterale Gespräche geführt in den jeweiligen Ländern. Der norwegische Verteidigungsminister wird auch im Rahmen dieser Reise getroffen, dann die kanadischen Administrationen. Es wird über die allgemeine Sicherheitslage gehen, über die Ukraine-Unterstützung, über rüstungspolitische Kooperationen und natürlich auch dann in Schottland über die konkrete Truppenkooperation, zum Beispiel mit der P8. Und mit Kanada haben wir ganz, ganz enges Verhältnis, zum Beispiel im Baltikum, wo beim 3+3-Format Kanada ja eine wichtige Stütze im Baltikum bietet. Neben unserer Stütze in Litauen ist es ja eine der drei Lead Nations im Baltikum. Dort haben wir also ganz konkrete Zusammenarbeitsfelder, die wir dort auch natürlich weiter besprechen, weil die Kanadier neben unserer neuen Brigade und dem aktuellen Anteil in der EVA, in dieser multinationalen Brigade, die wir jetzt schon stellen, ehemals EFP, im Grunde vor Ort sind. Das sind so Teilaspekte, die wir angehen werden oder besprechen werden. Und natürlich ist natürlich die Sicherheit im Nordatlantik und in den arktischen Gewässern, vor allem wenn wir so Richtung Island gucken, einer der Schwerpunkte der Reise.
Herr Steiner noch dazu?
Ja, Herr Müller, ich würde es einfach ganz gerne verstehen. Wenn ich das richtig sehe, die Poseidon ist ja doch ein, wie würde ich sagen, Seefernaufklärer eigentlich. Also da kann ich ja relativ lange Strecken mitfliegen. Wofür braucht Deutschland das ganz konkret? Also wir haben Nord- und Ostsee als eigene Territorien. Ich habe noch nicht verstanden, also wo russische U-Boote heutzutage schon vor der französischen Küste freiwillig auftauchen, um sich zu zeigen, wofür brauchen wir jetzt die Poseidon?
Sie sehen, maritime Sicherheit nimmt ja mehr und mehr Wichtigkeit ein. Wir haben es bei den hybriden Vorfällen im Ostseeraum haben wir es gesehen. Aber unser Engagement dabei endet ja nicht im Nord-Ostseeraum, sondern die NATO und die Nationen bringen sich dahin, wo sie gebraucht werden. Die Seefernaufklärerfähigkeit ist eine Ressource, die nicht viele Nationen stellen können. Und deswegen bringen wir uns natürlich auch da ein, wo die NATO ein Lagebild haben möchte und haben wird. Und das werden wir, wenn wir mehr und mehr Maschinen im Zulauf haben, werden wir diese Fähigkeit auch mehr und mehr der NATO einbringen. Darüber hinaus, das haben wir mit der P3C ja auch gemacht, gibt es die Möglichkeit, diese Maschine auch zum Beispiel im Rahmen von Missionen und Operationen einzusetzen. Wir hatten Aspides, wir haben die Missionen im Mittelmeer, wo wir einfach sagen, wir brauchen ein Lagebild, wir wollen über die Sicherheit in Gänze informiert sein. Und da gibt es kein Mittel, was so lange stehen kann in der Luft, was so gute Aufklärungsmöglichkeiten bietet, Optik, Sensorik, wie diese neuen Seefernaufklärer.
Ganz platt gefragt. Momentan sprechen alle über Drohnen. Hilft das auch dagegen?
Also normalerweise klärt man Drohnen nicht direkt mit Drohnen auf, es sei denn, man ist zum Beispiel im Drohnenjagdbereich tätig, in der Drohnenabwehr tätig. Sie haben Luftfahrzeuge, die Seefernaufklärer können natürlich sehr tief fliegen, das wird auch geübt. 100 Fuß über See ist da zum Beispiel auch möglich, das sind 30 Meter, 40 Meter. Aber trotzdem ist die Sensorik eher dafür ausgelegt, dass wir ein Unter- und Überwasserlagebild erhalten. Ob man natürlich damit Drohnen im gewissen Höhenband, im gewissen Größenverhältnis aufklären kann, das wird möglich sein. Aber dafür wird es eher Systeme geben, die dann Boden- oder seegestützt sind, auf Schiffen montiert sind, weil wir einfach dann auch von der optischen Auflösung auf gewissen Höhen, gewissen Geschwindigkeitsprofilen einfach technisch wird das dann einfach bessere Möglichkeiten, andere Möglichkeiten geben. Ausschließen vermag ich es nicht. Da bin ich aber jetzt auch kein Seefernaufklärer-Spezialist, das bitte ich zu entschuldigen.
Jetzt hatten Sie kein Mikro mehr.
Das heißt aber faktisch, das Flugzeug ist zu schnell.
Das habe ich nicht gesagt, einfach nur, das kommt ja immer auf die Relation drauf an, welches Ziel möchte ich aufklären, mit welcher Geschwindigkeit fliegt das und welcher Geschwindigkeit fliege ich. Das kann sich ja durchaus auch wieder ausgleichen. Das will ich gar nicht auf die Geschwindigkeit beziehen.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann hat das. Sie haben eine Nachreichung und das Auswärtige Amt hat auch eine. Viele Nachreichungen. Gut, wo fangen wir an? Wir fangen an beim Auswärtigen Amt. Das hat nochmal eine Zusatzinfo zum Thema Türkei.
Genau, ich hatte eine Nachreichung, weil ich darauf am Mittwoch hingedeutet hatte. Es gibt eine Pressekonferenz heute mit Außenminister Varifoğlu und seinem türkischen Amtskollegen Fidan um 14.15 Uhr. Das ist um 15.15 Uhr Ortszeit.
Eine Ergänzung habe ich noch.
Herr Müller.
Herr Steiner, ich bekomme gerade noch einen guten Hinweis. Bei Drohnen denken wir immer gern in luftgestützte Drohnen. Natürlich gibt es auch seegestützte Drohnen und Unterwasserdrohnen. Und dafür ist natürlich die P8 dann maßgeblich durch Sonarbojen und durch ihre Optik und durch ihre Sensorensysteme an Bord prädestiniert, diese Aufwasser- und Unterwasserbedrohungen zu identifizieren.
Finanzministerium.
Genau zur Frage von Ihnen, Herrn Steiner, vorhin zur EU-Zollbehörde. Da hat die Bundesregierung noch keine endgültige Entscheidung getroffen.
Und das Entwicklungsministerium.
Ich habe eine Nachreichung für Sie, Herr Jessen. Und zwar kann ich ja nur für die Ortskräfte aus dem BMZ sprechen. Von denen befindet sich nur noch eine Person im Moment in Afghanistan. Die anderen konnten zurückkehren nach Islamabad. Und die GEZ ist weiterhin für die Versorgung zu dieser Person zuständig und hält Kontakt zu ihr.
Dann sind wir nahezu bei einer Punktlandung und am Ende dieser Pressekonferenz. Nächste Woche gibt es nächste Gelegenheiten für Fragen. Ein schönes Wochenende. Tschüss.
Dankeschön.